Moin Leute, herzlich willkommen zu der nunmehr vierten Folge unseres Podcasts und wie immer begrüße ich Daniel.
Hi Clemens.
Und heute haben wir uns ein schönes Album vorgenommen, auch wieder von einer Legende, die aber irgendwie nie weg war. Und über was reden wir denn heute?
Wir reden über das Album von Kool Savas, was KKS heißt.
KKS für King Kool Savas. Vom Titel her würde man vielleicht denken, es würde wieder so ein bisschen in seine Anfangszeiten zurückgehen, wo er sich noch so nannte. Tut es aber nicht zu 100%. Und warum es das tut, das werden wir jetzt gleich sehen. Aber steigen wir erstmal ein bisschen allgemeiner ein. Wie sind denn deine ersten Berührungspunkte gewesen mit Kool Savas?
Das erste Mal, dass ich Kool Savas gesehen habe, war in dem Video King of Rap. Das war zusammen mit Plattenpapst. Da war er ein Feature auf dem Plattenpapst-Album. Das war super cool, super krass. Ich zerlege deine Crew zu Mosaik No More. Das war so, ja, die allererste Berührung. Dann kurz danach kam MOR raus, NLP, das Album. Da war er zusammen mit Justus Jonas und Fu Manchu auf dem Album. Waren auch noch diverse andere, Jack Orson. Ich weiß es nicht genau, ob Taktlos auch mit auf dem Album war. Auf jeden Fall kam plötzlich Berlin auf die Karte. Hat mir schon mal in der letzten Sendung drüber geredet. Das früher war immer so die zwei Lager eigentlich, Stuttgart und Hamburg waren es damals, und plötzlich so um 2000 kommt plötzlich auch Berlin auf die Karte. Hatte keiner von uns auf dem Schirm, da kam irgendwie bis dahin keine Rap-Musik her. Und plötzlich kam da eine ziemlich coole Crew, die auch, ja, irgendwie, also dieses NLP-Album war mega cool, war aber auch gleichzeitig so ein bisschen, ja, unproduziert, irgendwie so ein bisschen dreckig. Es wäre jetzt zu viel von Soundcloud-Rap zu reden, aber irgendwie hat es so ein bisschen diese Attitude gehabt, dass es so ein bisschen, es war einfach dirty so. Es haben einfach ein paar Typen über Beats gerappt, haben dabei, glaube ich, alles gedisst und irgendwie alles scheiße gefunden, was da war, fanden alles kacke so. Und das fanden wir natürlich mega geil, dass solche Leute da kommen und plötzlich alles scheiße finden. Ja, das war meine erste Berührung mit Kool Savas damals. Das war also rund um das Jahr 2000, 2001.
Ja, also das ist was ganz anderes als bei mir. Ich bin ja selber sehr viel später groß geworden. Da war Savas ja schon lange eine Legende. So die erste richtig krasse Berührung hatte ich 2015, glaube ich, als Kollega bei seiner Albumpromo für King angefangen hat, gegen Kool Savas zu bashen, weil er ja selber gesagt hat, er wäre der Deutschrap King. Und das war so dieser, ja, der Beef, der nie ausgebrochen ist, so ein bisschen. Und in diesem schwelenden Ding habe ich mir dann halt mal Kool Savas gegeben und fand das auch ziemlich gut, was ich da gehört habe so. Aber, und danach kam dann ja dann auch Märtyrer von ihm, ich glaube ein Jahr später oder so. Was war das? War das 2015, 2014 so in die Richtung gewesen? Und dieses Album habe ich dann auch sehr, sehr gut gefunden. Das war eine großartige Antwort, wo er dann auch meinte einfach nur so, ich bin nicht der King dieser Mucke, ich bin diese Mucke. Einfach sehr, sehr geil gekontert, finde ich. Also das ist halt so eine Sache, er macht halt Battle Rap. So, das macht er auf den meisten Alben, würde ich sagen, und auch auf dem neuesten sehr, sehr viel. Aber dann hat er halt auch solche Projekte gemacht wie Savas mit Xavier Naidoo zusammen und sein letztes Projekt mit Sido, Royal Bunker, fand ich jetzt auch nicht so geil. Also soundmäßig hat er mich in den letzten Jahren nie so richtig gekriegt, deswegen war ich nie so der Riesenfan. Und ich habe ihn jetzt auch auf dem Splash mal live gesehen gehabt und da fand ich ihn auch nicht so cool, weil die ganze Zeit in so einer Verteidigungsstimmung war, weil die Leute am Abend zuvor bei KIZ so abgegangen sind und er hat immer die ganze Zeit seinen Auftritt mit KIZ verglichen und gesagt, hier, Leute, wenn ihr jetzt nicht so abgeht wie bei KIZ, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und die ganze Zeit so fast wie ein Minderwertigkeitskomplex. Und das fand ich irgendwie sehr befremdlich und passte überhaupt nicht zu dem Bild, was ich von Kool Savas hatte. Naja, und danach habe ich ihn so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber mal gucken, also, wie jetzt sein neuestes Album ist.
Genau, also ich bin da, wenn du sagst, du bist 2015 bei Kool Savas eingestiegen. Ich bin bei Kool Savas, würde ich sagen, ungefähr so um 2005 ausgestiegen.
Das war 2014. Märtyrer kam 2014
Oder 2014 raus. Hast du gesagt, ne? Also ich bin 2005 raus. Ist echt schwer in der Retrosperspektive jetzt drüber nachzudenken. Also LMS war ein Kracher, aber ich glaube, ich habe LMS damals nicht mitbekommen, als es neu raus war, sondern ich werde es so ein, zwei Jahre später gecheckt haben, dass das da ist. Also wie gesagt, rund um 2000. Ich fand zum Beispiel noch wahnsinnig stark damals Haus und Boot. Das war super stark, das muss auch um 2001 gewesen sein. Das war mit Valeska, ich glaube damals Echo Freshs Freundin. Da kannte noch natürlich keiner Echo Fresh, der kam dann da erst langsam. Dann kam diese Optik-Crew, das muss auch 2003 oder sowas gewesen sein. Und dann war natürlich nochmal der Megakracher, den alle gefeiert haben, was damals so, also da bin ich zum Kollegen gefahren, hab gesagt, hey, hast du das schon gesehen? Wir müssen uns unbedingt das Video angucken.
Lass mich raten, das Urteil?
Das war das Urteil 2005, ja. Wo er dann mit Echo Fresh gebrochen hat.
Ja, beziehungsweise ja, laut dem Urteil ja eher Echo mit ihm gebrochen hat, aber...
Whatever, auf jeden Fall hat der Echo in diesem Moment zerstört, obwohl die Echo Fresh Antwort damals auch, kennst du die eigentlich?
Die
Echo?
Ja, ja, die, was war es nochmal, das Urteil, und dann hatte er irgendwie ja die Gegendarstellung oder so. Das war auch sehr, sehr stark, aber ist halt so zerfallen neben dem Urteil, weil das Urteil halt einfach, das war einfach nach allen Regeln der Kunst eine fünfminütige, komprimierte Zerstörung, an die auch kein Diss-Track danach mehr rangekommen ist.
Ich glaube, es ist die Blueprint-Story für jeden Diss-Track, den es auf Deutsch gibt. Ich glaube, jeder orientiert sich unterbewusst an das Urteil.
Ja, an das Urteil, und dann kam ja noch Fanpost, damals Kollege, der auch ein bisschen Maß... Sterbegesetze, weil Savage ja mehr in die Storyteller-Richtung gegangen ist mit seinem Diss-Track und Kollege halt mehr in die Punchline-Richtung gegangen ist, und so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen, ist der aktuelle Standard bei Diss-Tracks.
Also
es gibt einige legendäre. Könnte man eigentlich eine ganze eigene Folge auch mal zu machen.
Müsste man machen. Best of Diss-Tracks, naja, in German Rap Music.
Da gibt's sehr, sehr viel zu erzählen, weil die sind ja auch irgendwann mal länger geworden, als dann Bushido mit Leben und Tod des Kenneth Löckler rankam. Und K1 war ja damals auch bei Echo, also das sind auch so ein paar Querverbindungen, wer sich da immer beeft. Die haben alle irgendwann mal miteinander was zu tun gehabt.
Dann muss ich noch anfügen, ich fand das Collabo-Album damals von Azad und Savage cool. Ein paar Jahre vorher habe ich auch extrem abgefeiert das Collabo-Album von Savage und Illmatic. Kennst du das? Freunde der Sonne hieß das, glaube ich. Nein, nur noch 24 Stunden hieß es.
Also das Älteste, was ich von ihm jetzt so wirklich viel gehört habe, weil das war tatsächlich meine erste Schallplatte, das war Die besten Tage sind gezählt. Das ist quasi ein Remix-Album, wo er dann nochmal Der beste Tag meines Lebens geremixed hat komplett und mit einem Mixtape hinten dran gehängt, über 60 Songs. Da ist sehr, sehr viel geile Scheiße auch dabei. Aber sonst, ich habe mich noch nicht durch die gesamte Tracklist von ihm gehört. Auf Aura sind ein paar Tracks, die ich ganz gut finde. Auf Märtyrer, wie gesagt, das ist so ein Album, was ich relativ viel gehört habe.
Nur noch 24 Stunden, dieses Collabo-Album mit Illmatic, hatte schon so einen Ami-Ansatz. Einfach so was Diplomats und sowas auch dann später gemacht haben. Die haben einfach ein paar Beats genommen, einfach knallhart drüber gerappt, und es klang halt so wie in... Vielleicht haben sie es auch in 24 Stunden fertig gemacht, nur noch 24 Stunden. Also es klang auf jeden Fall wie in 24 Stunden fertig gemacht. Und es war sehr cool, es war sehr rough, sehr underground. Dann kam 2005 das Album One, was damals auch auf allen Musiksendern lief und doch ordentlich für Furore gesorgt hat. Da waren auch einige Kracher, finde ich, drauf. Waren auch einige große Singles dann da.
Ja, für über die Jahre ist er immer poppiger geworden, hat sich dann immer mehr angebiedert gefühlt. Und das gipfelte dann so ein bisschen in dem Savage-Album mit Naidoo zusammen, was ja auch in der Hip-Hop-Szene mehr gespalten aufgenommen wurde, was ja aber auch zum Titel passt. Und was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich fand das wirklich nicht gut, dieses Album. Er hat jetzt auch angekündigt, Ende des Jahres soll der zweite Teil dieses Projekts kommen. Also der gespaltene Persönlichkeit Teil 2 ist er gerade mit am Arbeiten, habe ich in einem Interview gehört. Fand ich nicht so geil, aber egal.
Kennst du denn noch das Feature mit Lumi D?
Nee, das kenne ich nicht.
Er hatte damals ein Feature mit Lumi D und sowas. Dann kam 2005 diese ganze John Bello-Story-Geschichte.
Das war ja die Mixtape-Reihe.
Genau, das war die Mixtape-Reihe. Da bin ich dann langsam bei Savage ausgestiegen. Da wurde dann sehr viel gesungen, und ich glaube, da hat er sich sehr stark an amerikanischen Vorbildern orientiert und auch so ein bisschen Style gesucht. War auch so eine Umbruchzeit 2005 und später bis 2010. Wusste ja auch keiner so genau, wo Rap hingeht. Irgendwie Rap war ja so ein bisschen angezählt, sage ich mal, nach den Anfang 2000er Jahren war Rap ja irgendwie in so einer Sinnkrise. So ein bisschen hat sich das für mich auch immer angefühlt, dass Savage da auch so ein bisschen seinen Weg suchen musste.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen das, was er auch im Urteil ja auch beschreibt, was L.O.V.E. und jetzt wieder Hip-Hop to Missgeburt, so, das war ja, den Weg hat er ja auch selber beschritten. Also das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, also ein bisschen doppelmoralisch, aber das gehört ja im Rap auch dazu.
Ich meine, hat er erst danach das Feature mit Xavier gemacht.
Ja, ja, klar. Also 2012,
da konnte er noch austeilen damals.
Da ging das noch, da war er noch real. Naja, egal, auf jeden Fall, er ist ja immer noch eine Legende in der Rap-Szene, und diesen Status wird man ihm wohl auch nicht mehr nehmen können. Aber
also ja. Mit LMS und Warum rappst du?
Absolut.
Keine Chance.
Hat Federhandschuh? Alle Leute geprägt.
Kennst du Federhandschuh zusammen mit Kreuzfeld und Jakob?
Ja, das kenne ich.
Also Haus und Boot. Haus und Boot war die Über-EP. Also, die musste man haben, die habe ich glaube ich, heute noch auf Vinyl irgendwo im Keller. Also hier im Studio bei uns rumstehen.
Ja, aber naja, gehen wir mal in die Neuzeit. Mit KKS ist er ja auch wieder am Start und ist auch direkt mal auf die 1 gegangen damit. Meint, das Album läuft sehr, sehr gut. Hat auch eine sehr, sehr coole Box, wie ich finde, rausgehauen, weil er so eine kleine Actionfigur quasi von sich selber in die Box reingepackt hat, was wohl ein Fanwunsch war, hat er gesagt. Und das Ganze ist ziemlich cool designt, wie so eine alte Actionfigur, also wie die man bei so Computerspielen oder so kaufen konnte oder von alten Filmen. Also so eine Figur hat er dabei, ziemlich geil. Und aber eine Sache finde ich ein bisschen schade, weil das Album hat zwar eigentlich nur 12 Songs, was eine gute Länge ist für ein Album, wie ich finde. Aber das Problem ist, was ich immer habe, das hatte ich bei Dendemann auch schon, warum haben die Leute irgendwann angefangen, einfach in ihre normale Albenversion auf Spotify die Instrumentals mit reinzupacken. Und Savas hat zu den Instrumentals noch 10 Remixes dazu gepackt. Heißt, das ist insgesamt eine 34 Song lange Playlist, dieses Album, wenn man es dir anhört. Das macht es erstmal viel zu viel Speicherplatzverschwendung, wenn man es runterladen will. Man kann es kaum shuffeln, so, sondern muss sich da eine eigene Playlist für anlegen, weil man will das Album ja auch nicht in der gleichen Reihenfolge immer hören. Und so, das ist, ich finde es einfach nervig und ich fände es schöner, wenn man es macht wie früher, wo man ein normales Album hatte, wo einfach alle Songs drin waren und vielleicht noch eine Deluxe Edition, wo dann die Instrumentals mit dabei waren oder so, aber das finde ich einfach ein bisschen blöd, einmal so mein Standpunkt.
Ja,
okay.
Gut. Finde ich jetzt, hast du dein Problem mit. Ich finde das okay, dass die das machen.
Ja, es ist jetzt auch nicht so wild.
Ich meine, was willst du den Leuten auch bieten, ne? Wenn du willst dann eine ganze Box verkaufen für ordentlich Geld, da musst du auch schon ein paar Sachen reinpacken. Das ist natürlich bei Spotify zum Beispiel, ich lade ja keine Alben mehr runter. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in der Box, ich habe keine Ahnung, aber da werden das verschiedene CDs sein.
Natürlich, also es geht ja auch mehr um die Spotify-Playlist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch mega geil, wenn Leute die Instrumentals dazu packen. Ich höre gerne die Instrumentals mal so einzeln durch. Das ist eine super Sache. Aber warum muss man das ins gleiche Album packen? Warum kann man das Instrumental-Album nochmal einzeln auf Spotify packen oder so? Ich verstehe es einfach nicht so ganz. Aber das ist ein anderes Thema. Es war einfach nur so das, was mich ein bisschen gestört hat, weil ich mal ansprechen wollte. Steigen wir mal direkt ein. Erster Song, KDR, steht für Kille diese Rapper, von DJ Smooth produziert. Das Ganze startet mit so einem, was willst du sagen?
Apropos DJ Smooth, kennst du die mega traurige Geschichte DJ Smooth?
Nee.
Der ist gestorben. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, warum oder sowas. Ich habe DJ Smooth gegoogelt und ja, der ist verstorben. Super traurig.
1980 geboren, also jetzt auch nicht der Älteste. Hammer, ja, okay.
Ja, gerade mal mit 38 Jahren oder irgendwas, 37, 38 Jahren, schon tot und hat einige Tracks auf dem Album, einige Beats produziert auf dem Album.
Hat auch Shoutouts auf dem Album bekommen.
Ja, zu Recht. Also, fand ich sehr traurig, als ich das recherchiert habe. Das hört man ja erstmal so gar nicht raus. Ja, da lief es mir kurz mal kalt den Rücken runter. Fand ich schon irgendwie traurig. Hatte da gerade auch ein tolles Album, an einem tollen Album mitgewirkt und kann das gar nicht mehr feiern.
Ja, krass.
Traurige Geschichte.
Allerdings, eine schwarze Woche für Deutschrap steht hier auch.
DJ Smooth. Im Gedenken an DJ Smooth. Ja, fand ich wirklich traurig. Also ich habe wirklich eine Gänsehaut bekommen, als ich so guckte und sah, wow, da steht ja schon ein Todesdatum bei Wikipedia bei DJ Smooth. Das habe ich erst gar nicht begriffen, weil es ja alles so aktuell ist. Ja, also hier quasi mein Beileid an alle. Das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte.
Allerdings, ja, der wird noch einige Male fallen bei diesem Album. Der hat ja sehr, sehr viel produziert dafür. Mhm. Okay, das schockt mich jetzt gerade ein bisschen. Das habe ich in meiner Recherche tatsächlich nicht mit einbezogen, weil ich dachte, du recherchierst die Produzenten, aber...
Hab ich,
ja. Hast du scheinbar gut gemacht. Okay, ja, es ist aber auch, jetzt habe ich mal schnell geguckt, noch keine Todesursache draußen, muss ja auch nicht immer dabei stehen, hat
Nein,
ja auch niemand anzugehen, aber trotzdem krass.
Ich befürchte, es ist eine schwere Krankheit oder sowas, das ist ja kein normales Alter für
einen. Kann ja auch ein Unfall sein.
Ich, also gut, will ich gar nicht mutmaßen. Also wirklich, wirklich traurige Geschichte einfach. Punkt hier, DJ Smooth hat hiermit nochmal sich einen kleinen Gedenkstein selber produziert. Also in Gedenken an DJ Smooth sprechen wir jetzt über KDR.
Und werden ihn vielleicht auch mal, gucken wir mal, am KDR-Beat habe ich auf jeden Fall nichts auszusetzen.
Ist für mich auch, wo du gerade gesagt hast, Savas typisch, nicht typisch, das ist für mich zum Beispiel thematisch, da kannst du uns jetzt bestimmt viel zu erzählen, ist für mich absolut ein Savas-Track. Kill diese Rapper. Das ist doch Savas Lebensaufgabe.
Absolut, aber er bricht auch direkt mal so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung, weil der Name KKS gibt ja eine Erwartungshaltung her. Dann kommt einfach KDR und man denkt, ja, und weiß vielleicht schon, das steht für Kille diese Rapper. und er fängt an zu singen am Anfang erstmal. Und das haben viele wahrscheinlich nicht erwartet. Dieses Album ist für mich immer so ein bisschen zwiegespalten, habe ich das immer wahrgenommen. Ich bin mir nicht immer sicher, ob das eine gute Idee war. Ist vielleicht auch so ein Album, was man einfach sehr, sehr oft hören muss, um sich da reinzufinden, weil die Soundwelten schon sehr gegensätzlich sind, wenn er da singt und dann, wenn er mit seinem Berserker-Flow anfängt, der halt überhaupt nicht zu diesem Gesang so auf den ersten Blick passt. Und das ist aber, in diesem Song kommt das ziemlich gut, weil er einfach so, er setzt ja auch ein mit keine Ruhe mehr im Kopf und so weiter und du hast die Ruhe aber im Beat und so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und dann fängt sein Part an und ballert einfach durch und die Reimsilben werden ja dann auch nochmal ganz speziell betont, was ja auch für Savage eine typische Sache ist, dass er sich da immer mal wieder was einfallen lässt. Und ja, insgesamt finde ich das einen ganz guten Opener, der das Album ganz gut einläutet, weil es halt wirklich genau das ist. Es ist zur Hälfte wirklich klassischer Savage und trotzdem noch gesungene Hooks und so ein bisschen 2019er Sound.
Hat dich am Ende der Part von Savage, also der letzte, der Schluss von Savage, an irgendwas erinnert?
How Could You Be So Heartless, meinst du?
Ja.
Ja, das ist Kanye West.
Genau, das ist von den 808 and Heartbreaks, ne? Da hatte einen auf Kanye West am Ende gemacht.
Passt ja auch zum Song.
Da haben sie ihm den Autotune gelassen und dann war Savage wahrscheinlich selber direkt daran erinnert worden, dass Kanye West früher so klingt. Und das macht er dann einen auf Kanye West. Willst du die Akkorde wissen?
Ja, dringend.
Dringend, ja. Also es ist H-Moll, D-Dur. Dann ist es ein Fis, Sus 2. Also ich kann da nicht genau sagen, ob Moll oder Dur. Ich denke, es ist einfach so ein Sus-Akkord und E-Dur. Jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Gut gemacht, schöne Nummer von DJ Smooth produziert. Hat mir gefallen, hat mir dann erstmal Spaß gemacht, mehr zu hören auf dem Album. Also ich bin so eingestiegen, war etwas verwundert vom Autotune. Hätte ich nicht erwartet, dass der mit einer Autotune-Nummer einsteigt. Irgendwie, weil Autotune auch so ein bisschen schon abgenutzt ist. Man kann eigentlich momentan gar nicht so richtig cool sein mit Autotune. Vielleicht ist Travis Scott noch irgendwie cool mit Autotune oder sowas.
Da sollte man sich jetzt die letzte Sendung über Alben anhören, über Yesin und El Guni, wo Autotune gut vorhanden ist.
Ja, also da hat's ja auch gepasst, sage ich mal, bei beiden. Ne? Wir haben bei Yesin, ne, haben wir viel drüber geredet. Der setzt den Autotune ja so ein, dass man manchmal denkt, der singt trotzdem noch schief. Und El Guni setzt den Autotune so hart ein, ja, ey, ich will El Guni gar nicht ohne Autotune hören. Keine Ahnung, wie El Guni ohne Autotune klingen würde.
Also zumindest gesungen, ja. Bei Savage hätte man es echt nicht erwartet und deswegen, er bricht direkt mal mit einer Erwartung, was ja auch das Album direkt mal interessant macht auch. Stößt vielleicht auch einige Leute vom Kopf, aber ich denke mal, durch die Single-Auskupplung wissen alle, was als nächstes kommt. KKS und KKS halt wirklich so ein ganz klassischer Savage-Track, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also thematisch würde ich sagen, ist das typisch Savage. Beginnt mit einem ODB-Zitat, Chimie Chimia, Chimie. Du kennst noch ODB, sagt ihr was?
Natürlich.
Ne? Den Track kennst
ja,
du
klar,
noch.
Den
ne?
kennt man.
Ist produziert von Fire on Black. Kannte ich nicht. Habe ich auch jetzt nicht so gefunden. Was ich aber dann rausgefunden habe, was mich auch stutzig gemacht hat, natürlich kenne ich Lex Barkey. Sagt ihr was? Lex Barkey? Kannte ich natürlich. Aber was der Mann momentan alles mischt, ist ja unglaublich. Der mischt Capital Bra, der mischt die ganzen 187 Sachen, der mischt KMN Gang, der mischt und mastert, der mischt und mastert fast alles momentan, was in Deutschland, sage ich mal, die oberen Top 20 erreicht. Also Lex Barkey muss man auf jeden Fall abchecken. Das ist ja der Hitgarant für Mix und Mastering in Deutschland, habe ich den Eindruck. Also guckt euch mal die Credits von dem an in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ihr werdet keine Nummer 1 Single fast in Deutschland finden, wo der nicht seine Finger mit dran hatte. Also Lex Barkey scheint die absolute Hitmaschine geworden zu sein. Ich glaube, der macht auch selber gar keine Beats mehr, sondern ist nur noch im Mix und Master. Und gemastert wurde das Ganze von Chris Athens. Den hatten wir, also die, ich weiß nicht, welche Sendung zuerst kommt. Wir haben eine Sendung über Grammys gemacht gehabt. In der Sendung über Grammys kommt auch Chris Athens vor. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Savage am Ende das ganze Album, alle Mixe nach Amerika, nach New York geschickt hat, in das Mastering, die Mastering Facility. Da habe ich bei der Grammy-Sendung nach dem Namen gesucht, jetzt weiß ich es wieder, es ist Sterling Mastering von George Marino.
Aha, also kann man da wahrscheinlich online einfach auch buchen, wenn man möchte.
Man kann da einfach online buchen. Ich denke, Chris Athens wird dann $300 pro Track nehmen und dann kannst du das jetzt mal 12 nehmen. Und ja, dann bist du da bei 3,6 oder sowas, die Savage ausgegeben hat, wahrscheinlich fürs Mastering. Irgendwie $4,000 oder sowas wird das dann kosten.
Also Peanuts für so ein Release.
Ja, wahrscheinlich schon Peanuts. Also ich habe jetzt keinen Überblick, was da laufen wird. Ich habe jetzt auch nicht die aktuellen Klickzahlen von Savage überprüft.
Die sind sehr, sehr gut. Also es ist alles so im lockeren sechsstelligen Bereich.
Der hat 1,5 Millionen Hörer. Also wenn 1,5 Millionen Hörer sich das anhören in diesem Monat, dann hat er diesen Monat so auf Spotify, sag ich mal, rund um mindestens 10.000 Euro verdient. Also hat er da schon das Mastering auf jeden Fall drin. Dann
er hat seine Boxen ausverkauft und ja, also das Album ist auf die Eins gegangen. Geht wird also auf da Tour. Auch ganz gut verkauft, dann geht auf Tour. Also
allein von Spotify kann er auf jeden Fall locker so ein Mastering, denke ich mal, jetzt bezahlen, wo ich jetzt auch keine genauen Zahlen habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass Kool Savas auf jeden Fall einer der wohlhabenderen deutschen Rapper ist in den letzten Jahren.
Ja, dazu komme ich im nächsten Track nochmal. Aber jetzt gehen wir erstmal nochmal KKS durch. Ich fand da nämlich zwei Lines ganz schön. Das sind auch so die, ich würde sagen, die eine von den beiden ist auf jeden Fall so die stärkste Line des Albums. Und zwar zum einen, also das ist jetzt noch nicht die, die ich als stärkste Line des Albums bezeichnen würde. Tu mal nicht auf Mac, du Commodore. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Das ist lustig, ja.
Vor allem, ja, weiß ich nicht, irgendwie, er ist ja auch mehr so der Deutschrap-Commodore gefühlt als der Deutschrap-iMac, der jetzt so ganz modern ist. Wobei es ja beides Computer sind, die Maßstäbe gesetzt haben. Also weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwie fand ich das ganz lustig. Und dann haben wir noch, das ist wie Jungfräulichkeit, du kannst nur warten oder verlieren. Das ist die stärkste Line des Albums, würde ich fast sagen, weil dieses Album meiner Meinung nach ein kleines Problem mit den Lines hat. Also ich habe viele Lines gehabt, wo ich mir echt dachte so, uff, also die heutzutage noch zu bringen, weiß ich nicht. Savage ist irgendwie auf dem Album mehr eine Flow-Maschine als eine Punchline-Maschine, also gefühlt für mich. Ich will jetzt niemanden angreifen, der die Punchline trotzdem feiert, so. Aber ja, das ist, aber diesen Track mag ich sehr gerne, der ballert einfach nach vorne durch, der macht einfach so eine richtig aggressive Grundstimmung, die man bei Savage einfach auch erwartet. Und ja, das befriedigt auf jeden Fall jeden Savage-Hörer, glaube ich, ganz gut, dieser Track.
Diese Szene ist wie die Pest, alle zerstören wäre mir ein Fest, glaube ich, bringt er im Hook, ne?
Ja, genau.
Ja, 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 also würde ich auch noch als absolut typisch Savage hier. Der Mann hatte irgendwie, obwohl er in allen Interviews immer mega ausgeglichen und sympathisch wirkt, hat er irgendwie, also auf jeden Fall auch immer eine harte Wut auf die ganze Szene mitgebracht.
Der sieht immer rot, wenn er in die Booth geht.
Ja, der auf jeden Fall. Der ist immer auf 180, wenn der am Rappen ist. Ich wollte noch kurz zu den Akkorden sagen. Diesmal ist es sehr aufgeräumt. Also es ist alles auf einer Grundharmonie, alles in Fis-Moll. Und darauf spielt einfach nur ein kleines Flötenriff, was auch nicht viel macht und sich auch kaum wechselt. Das wird mal ein bisschen hoch und runter transponiert. Aber an sich ist das ein sehr monotones Playback, wo Savage auf jeden Fall sehr viel Platz zum Flowen drauf hat.
Den er auf dem Track auch, finde ich, sehr, sehr gut nutzt. Also das ist echt ein Track, der wird trotz dieses minimalistischen Instrumentals nicht langweilig und ich habe ihn, also der hat auf jeden Fall Lust aufs Album gemacht. Kommen wir aber mal zum nächsten Track und das wäre dann Deine Mutter. Dieser Song ist zusammen mit Nessie entstanden, wurde auch produziert von Nessie, Kool Savas, Explosive und Abbas. Explosive und Abbas sind vielen wahrscheinlich ein Name, weil die haben auch sehr, sehr viel für internationale Künstler schon gemacht. Aber die haben zum Beispiel für Kollega ganz viel gebaut. Also zum Beispiel der Boss-Aura-Beat ist auf ihrem Mist gewachsen. Jung, brutal, gut aussehen. Zwei haben sie viel für gebaut. Also die älteren Kollega-Sachen, die sind sehr, sehr viel von Explosive und Abbas. Und die beiden kommen auch im Musikvideo vor, denn das Ganze hat ein sehr interessantes Musikvideo, weil dort hat Savage einfach mal Sido, Flair, Massiv, Takt 32, Tua, PA, Audio 88 und Yesin, Megalo, Sinan G, Curse, Nico und Maxim von KIZ, Ruse, Abbas und Explosive in ein Klassenzimmer gesperrt und sie dort unterrichten lassen. Und ja, also so viele Leute mal ranzuholen, das ist halt so, wenn Savage ruft, dann kommen sie alle. Da merkt man schon so seinen Status in der Szene und natürlich dieses Bild, so alle lernen auch von ihm so ein bisschen. Natürlich ist da ja auch, schwingt natürlich da mit. Und ja, das Video ist allgemein ganz interessant und er fährt dort in einem sehr, sehr luxuriösen Auto rum, wie du vielleicht gesehen hast. Und zwar ist es ein Lamborghini Urus, ein ganz, ganz neuer SUV von Lamborghini. Und wie ich erfahren habe in der Recherche hierfür, das ist nicht irgendwie wie bei jedem anderen Rapper so ein geleastes Auto, sondern das ist tatsächlich sein privates Auto aktuell, das er sich gekauft hat. Also der Typ hat Geld, ja. Ne, es war ganz interessant, weil dieses Auto eigentlich noch nicht so wirklich ausgeliefert ist in Deutschland. Es gibt jetzt, glaube ich, so 10 Exemplare davon in Deutschland und er ist einer von denen. Das fand ich deswegen ganz interessant.
Haben Sie sich gedacht, okay, wenn der jetzt ein Video dreht, was viral rumgeht, dann wäre es ganz geil, wenn wir da unsere Marke etablieren können.
Also er meinte einfach nur, er wäre zu Lamborghini gegangen, hat gesagt, er will dieses Auto haben, er will keine Prozente oder so, er will einfach nur einer der Ersten sein, die das Auto kriegen, und das hat er dann mit seinem Fame-Bonus wahrscheinlich sich auf diese Liste gemausert.
Der ein oder andere Verkäufer dort wird ja auch Savage-Fan sein.
Wahrscheinlich schon, ja. Genau, aber insgesamt der Track, ich mag, also du kannst gleich gern zum Instrumental kommen oder zu deiner Meinung dazu, aber ich wollte erstmal sagen, so ich selber mag die Hook erstaunlicherweise, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich sie mögen würde, weil ich, als ich es erstmal gehört habe, aber sie hat dann doch einen sehr, sehr hartnäckigen Ohrwurm bei mir hinterlassen, der dann irgendwie dazu geführt hat, dass ich plötzlich diese Hook akzeptiert habe, vielleicht so ein bisschen auch als Selbstschutz im Sinne des Stockholm-Syndroms, aber ja, ich fand den irgendwie ganz geil, den Track. Der hat mich irgendwie gecatcht, obwohl ich das so in der ersten Sekunde nicht gedacht hätte. Genau, das fand ich ganz schön. Und auch die Referenzen, die er dem Track macht, so 1000 Mal abgeschrieben, 1000 Mal ist nichts passiert, über 1000 Songs publiziert und dann hat's Boom gemacht. Also auch eine schöne Klaus-Lager-Anspielung, auch wieder eine schöne Line eigentlich.
Ja, Track ist cool, ist jetzt nicht so mein Ding. Das ist auch so dieses übliche Ding, was Savage und auch Azad hin und wieder, glaube ich, gerne bringen. Dieses Kopf hoch, es wird, du musst nur an dich glauben, halt fest. Super Botschaft, kann man nichts vorwerfen, ist auch irgendwie die richtige Botschaft. Mich hat der Song jetzt nicht gecatcht, obwohl er cool ist, aber irgendwie jetzt...
Findest du, dass das die Botschaft des Tracks ist? Ich glaube eher, die Botschaft des Tracks ist... nicht unbedingt jeder kann es schaffen, sondern ich habe es geschafft. Das heißt aber noch lange nicht, dass du das schaffst.
Ja, aber ich finde
so
schon,
also wenn du dir Lines anhörst wie, ich gönne dir, wie du mir gönnst, ich hoffe, du erstickst daran, also das ist absolut ein Battle-Track auch.
Ja, ist ein Battle-Track, aber kann man natürlich auch, wenn ich mitrappe den Song, ist das natürlich auch aus meiner Perspektive cool. Ich gönne dir, wie du mir gönnst. Da können sich auch jetzt ganz viele Leute aus meiner Sicht rein versetzen in diese Lage und sich als Savage quasi fühlen in dem Song. Ne?
Ja, das sind wahrscheinlich so zwei Wege, das zu interpretieren. Man kann es einmal von ihm als Message an die Szene sehen und man kann es von als das, also sich als Hörer selber in diese Position erheben, das stimmt wahrscheinlich.
Deine Mutter hat es immer gewusst, da werden jetzt ganz viele Kids sagen, ja, genau, genau, meine Mutter hat mir gesagt, aus dir wird nichts, meine Lehrer haben gesagt, aus dir wird nichts, wie Flero dann auch im Video da sagt irgendwie
mehr Energie,
so der auch drin sitzt. So, das ist halt so dieses typische Ding. Ja, alle haben mir immer gesagt, ich werde es nicht schaffen und ich habe es geschafft. So, klar, dass er sich hinstellt und sagt, guck mal, mir haben alle gesagt, ich werde es nicht schaffen, ich habe es geschafft. Für mich ist das aber natürlich auch so ein Tool-Track, der ganz breite Massen ansprechen
absolut,
kann.
Absolut, absolut. Also so hatte ich ihn ja auch eingeschätzt. Deswegen hat es mich auch so verwundert, dass ich den tatsächlich so gern mochte.
Ja, verwundert mich auch fast.
Ja, mich hat es wirklich krass gewundert. Aber wahrscheinlich ist es einfach eine Mischung aus diesen verschiedenen Perspektiven, wo man drauf gucken kann. Weil ich habe es halt überhaupt nicht so betrachtet, sondern ich habe es halt echt so als Anti-Hymne gegen die anderen betrachtet. Und wahrscheinlich habe ich es deswegen zu mögen angefangen. Aber wie wir bei Dendemann schon hatten, wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn man einen Song auf mehrere Weisen lesen kann. Das scheint diesem Song auf jeden Fall nicht so doll zu schaden in dem Sinne. Ist, glaube ich, auch in der Szene ganz gut angekommen. Ich habe auch im Backspin-Podcast gehört, dass da Kevin Backspin, glaube ich, sagte, auch, dass er die Hook eigentlich nicht mögen sollte, aber sie tatsächlich ganz gerne mag. Fand ich auch ganz interessant. Naja, was ist denn zum Beat zu sagen?
Den finde ich recht poppig. Also der ist sehr poppig gemacht, dieses Piano, was die ganze Zeit spielt. Der Beat ist unterteilt in zwei Parts. Also in zwei Akkordabfolgen. Einmal kommt so ein schnelles Achtelpiano rein, das andere sind etwas getragene Akkorde. Unter der Hookline sind die Akkorde Cis-Moll, Gis-Moll, A-Dur, H-Dur. Um das vielleicht mal gerade einfacher zu übersetzen, ist es A-Moll, E-Moll. Ah, jetzt muss ich kurz, ich mache das hier gerade live, translate ich live. Also es ist nochmal A-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur. Das ist super Standard. Also ich, immer wenn ich sage Standard, meine ich das überhaupt nicht abwerten, nicht negativ. Das ist aber so wirklich ein super klassische Akkordabfolge, die man oft nimmt. Also erstmal von der Moll-Tonika zur Moll-Dominanten und dann die klassische Abfolge, also AGF und hier ist es FGA dann. Der zweite Teil, wo das Achtelpiano spielt, ist ein kleines bisschen anders. Da machen sie Cis-Moll, H-Dur, Fis-Moll. Und Fis-Moll wird dann doppeltaktig gehalten. Das kommt dann immer zwischendurch unter den Parts von Savage. Die machen dann auch so ein bisschen Geschwindigkeit und Stimmung. Um das Cis-Moll, H-Dur, Fis-Moll auch mal zu übersetzen, das wäre in dem Fall A-Moll, G-Dur, D-Moll und nochmal D-Moll. Beat ansonsten ist poppig, ist so ein klassischer Pop-Hip-Hop-Track in meinen Augen. Da passt jetzt auch genau sowas dazu, so eine Keep-Your-Head-Up-Botschaft, jeder kann es schaffen. Ja, das ist so, den spielen die Radiosender, das ist so gemacht, dass er vielen gefallen kann, war mein Eindruck.
Ja, kann man wahrscheinlich so stehen lassen, aber insgesamt eine ganz, eine runde Nummer wahrscheinlich so für den Support für das Album einfach gewesen.
Hätte ich, glaube ich, in dem Alter, also ich weiß nicht, für wen er die Sachen jetzt genau schreibt, ich habe jetzt das Gefühl, mich als Anfang 30-Jährigen...
Ich glaube, er hat eine ziemlich diverse Fanbase, also er hat wahrscheinlich solche Leute wie dich, aber er hat in meiner Generation auch genug Fans, also...
Also irgendwie ist das für mich gefühlt so der Track, der auch noch nach ganz unten in die jungen Fankreise reinreicht.
Ja, auf jeden Fall. Naja, wir haben danach auf jeden Fall das exakte Gegenteil davon, würde ich sagen, einen Song, den niemals ein Radio spielen würde, also es sei denn, es ist so eine richtige Hip-Hop-Sendung.
Da hätte mich jetzt sehr interessiert, wie gefällt dir der? Wir reden jetzt über Universum Hawkins, ne?
Da habe ich mir auch aufgeschrieben, ich bin unglaublich gespalten, was diesen Track angeht, weil ich ihn technisch super spannend finde. Allein dieser zweite Part, den die haben, wo die Rapper einfach einen gesamten Part immer so sich nach ein bis zwei Wörtern schon abwechseln. Also wir haben insgesamt, vielleicht soll ich erstmal grundlegend anfangen, wir haben hier einen Track mit vielen Features drauf. Und zwar sind mit drauf Infinite, Olli Banjo, BOZ, Dave Young und CR7Z, was ja schon eine große Feature-Anzahl ist. Das hat schon fast von einem Posse-Track und auch von der Länge her. Aber das ist nicht so ein klassischer Posse-Track, wo halt jeder seine 4 bis 8 Zeilen hat und dann kommt ab und zu vielleicht mal eine Hook dazwischen. Auch nicht so typisch für einen Posse-Track, aber passiert auch mal. So, sondern man hat sich halt wirklich quasi wahrscheinlich ein, zwei Tage im Studio eingeschlossen und wirklich ein Projekt zusammengesetzt. Und das merkt man dem Ding an. Ich finde selber die Hook nicht cool. Also das mit diesem, wo sie das Universum ansprechen und so, weiß nicht, das hat irgendwie so ein, das hat so ein Xavier Naidoo-esken Beigeschmack. Liebes Universum, wir wissen, du hast so viel zu tun, du steuerst das Gleichgewicht zwischen Brise und Sturm. Also ich weiß nicht, ob das auf diesen Song so gut gehört. Ich fand das hat mich erstmal ein bisschen abgestoßen. Aber dann kommen halt die Parts und die fand ich halt immer wieder ganz cool, weil der erste Part ist halt, jeder Part hat so ein bisschen sein Stilmittel und der erste Part fängt halt an mit, ich wollte immer ein MC sein und jeder Rapper fängt seine 4 Bars mit, ich wollte immer ein MC sein an und...
Ist das nicht noch ein Refrainteil?
Nee, das gehört, das ist schon ein Part, ja, okay, ich wollte immer ein MC sein und dann kommt ja erst der Part von Olli Banjo und wenn er dann fertig ist, fängt Infinite an und Olli Banjo doublet ihn quasi bei der ich wollte immer ein MC sein Sache noch und steigt danach wieder aus. Und das ist irgendwie so ein schöner Übergang, der einfach flüssig ist und das fühle ich auch irgendwo so ein bisschen bei den Leuten, weil es einfach alles so Rapper aus einem ähnlichen Spektrum sind, die halt einfach wirklich dieses reale MC-Sein repräsentieren wollen in diesem Song. Und das kann man denen auf jeden Fall abgewinnen und da passt auch der Song ziemlich gut zu. Danach kommt wieder diese Hook, die ich echt nicht mag. Und danach kommt ein sehr, sehr beeindruckender Part, in dem die halt wirklich sich alle 2 bis 3 Wörter abwechseln mit dem Rappen, was ich auch so noch nicht gehört habe und was ich sehr, sehr gerne mal live sehen würde, wie sie sich da das Mikrofon in die Hand geben. Aber sowas, ich glaube, das gab es auch international noch nicht in die Richtung, dass man tatsächlich, also dass man mal so 2 Zeilen unterschiedlich, also sich abwechselt mit 2 Rappern oder so, hat man schon mal gehört. Aber dass man tatsächlich so mitten im Satz sich da abwechselt, das habe ich noch nicht gehört.
Hatte Deichkind nicht so einen Track, wo jeder ein Wort irgendwie hatte? Wo jeder ein
Deichkind,
Wort hatte?
Deichkind weiß ich nicht, ob die sowas... Also sie hatten auf jeden Fall mal einen Song selber machen lassen, wo sie nur Features drauf hatten. Aber das waren halt normal ein Posse-Track. Da waren halt einfach nur Features drauf.
Ah, okay.
Das war halt einfach ein miteinander gepackter Posse-Track, wo Deichkind halt selber nicht aufgetaucht ist. Das war nicht sowas. Nee, das war ein stinknormaler Posse-Track. Posse-Track gibt's ja viele. Da gab's ja auch mal den Mammut-Remix. War der nicht auch von Savage initiiert worden?
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon. War auch einer der ersten großen deutschen Posse-Tracks. Naja, auf jeden Fall, das Ding, dieser Part ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da habe ich auch erstmal gedacht, so, okay, krass, sich das zu trauen, ist schon eine Challenge und das ist sehr, sehr geil. Und dann auch danach kommt dann der Beatwechsel, hat einen deutlich aggressiveren Beat danach nochmal, wo das in den Hawkins-Teil rübergeht und da wird es dann halt ein normaler Posse-Track, wo jeder seinen Part hat. Und es auch keine Hook mehr gibt, die Parts einfach hintereinander weglaufen und wenn alle 6 Rapper durch sind, dann ist es zu Ende. Und so gesehen, bis auf die Hook, ein sehr, sehr rundes Projekt, was ich wirklich gut fand, wo ich auch fand, dass alle Rapper auf einem Level quasi performt haben, wo ich nicht fand, dass irgendein Part krass rausgefallen ist. Wieder 1, 2 Lines, die einfach nicht so cool waren. wie zum Beispiel eure Bars sind nichts Echtes, wie mit Alexa zu sprechen. Das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist zu plump, finde ich. Aber sonst ein sehr, sehr gelungenes Projekt und ich mochte ihn sehr gerne. Das war's von meinem Monolog.
War jetzt nicht mein Track, finde ich irgendwie cool, haben gute Parts abgeliefert. Ich weiß gar nicht, sagt man Oli Banjo oder Oli Banjo?
Ich glaube Banjo, aber ich kann auch Banjo sein.
Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, immer Oli Banjo gesagt. Ich spreche aber sowieso alle Namen immer falsch aus, mit Ansage. Er hat mich nicht umgehauen. Ich fand den ersten Teil schon so langweilig, dass ich jetzt zugeben muss, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass es noch einen zweiten Teil vom Beat gibt, weil ich dann nach einer Minute wohl nicht mehr weitergehört habe.
Ja, wie gesagt, das ist das Gegenteil von dem ersten Track. 8 Minuten mit einem monotonen Beat, mit aggressiv nach vorne rappen, das ist schon sehr anstrengend, da muss man schon ein Nerd sein, um sich das durchzugeben.
Ja, also ich fand Oli Banjo fand ich eigentlich immer cool, ist halt auch schon ein Rapper, der schon lange dabei ist. Mir persönlich ein kleines bisschen too much rap about rap. Ja, ist cool und ich komme ja auch aus der Musikszene und finde das auch immer interessant, wenn Leute darüber reden, wie es ist. Aber das ist ja so ein bisschen so eine Liebeserklärung. Ich wollte immer ein MC sein, jetzt bin ich ein MC, wow, ich habe es geschafft. Ist so ein bisschen, also er sagt nicht, ich hab's geschafft, aber ich wollte immer ein MC sein und man weiß ja, sie haben es geschafft und sind jetzt MCs, ne? Also ist so ein bisschen so ein Nerd-Rapper-Track, hab ich relativ schnell weitergeschaltet, aber hey, super Rapper, den Flow von denen möchte ich jetzt nicht beurteilen, die können das alle super gut machen, so, also finde ich schon sehr geil. Du willst was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, ich finde es ja ganz interessant, das ist diese Liebeserklärung, aber über die verschiedenen Generationen hinweg, ich meine, Oli Banjo und Kool Savas sind ja schon relativ lange im Game, aber dann hat man so Leute wie CR7Z und CR7Z und
den kannte ich nicht.
Dave Young. Dave Young ist der neue Günstling quasi von Savas, also der neue, den er jetzt hochziehen möchte.
Ah, okay.
Also quasi der neue Echo. Mal sehen, ob er auch einen Diss-Track abkriegt.
Ja, da kamen ja viele.
Gönnen wir sie mal nicht.
Wer kennt noch die Rapper von Savas? Da war Urchandise.
Der ist jetzt Wirtschaftsprüfer, habe ich gehört.
Der ist jetzt Wirtschaftsprüfer. Also nichts gegen Urchandise.
Ja, das aber ich alte Optik-Crew.
Fand den immer wack, so.
Ja, aber wie gesagt, trotzdem cool. Also Dave Young fand ich jetzt nicht so wack auf dem Track tatsächlich. CR7Z ist, ja, der ist ziemlich lange unterm Radar geschwommen, würde ich sagen. Und schwimmt auch immer noch so ein bisschen darunter, aber ist auf jeden Fall in der Rap-Szene schon als einer der größten Newcomer bekannt. Ist aber auch ein unglaublich verkopfter Typ. Also ich glaube, der hat noch nicht die großen Hits geschrieben, weil, wieso auch, aber er arbeitet halt mit Savas zusammen, er arbeitet mit Kollegah zusammen und so weiter. Ist auf vielen großen Releases jetzt drauf gewesen in letzter Zeit oder auf jeden großen Posse-Track auf jeden Fall auch. Wurde mir auch in den Kommentaren schon sehr, sehr oft vorgeschlagen. CR7Z, ein interessanter Künstler, zu dem ich mir aber noch keine abschließende Meinung gebildet habe.
Lustig finde ich da, dass der Producer von dem Ding.
Genau, da wollte ich nochmal nachfragen, weil die sagen mir beide nichts.
Ja, ich habe jetzt nur einen hier stehen, ZRY.
Ja, und Matthias Karrer steht hier bei Genius noch mit dabei.
Ah, ja, ja, stimmt, den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ich habe aber jetzt nur ZRY hier, ZRY, keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Ja, der kommt aus dem JBB, also JBB, JMC und VBT, also aus dem Battle-Bereich, habe ich jetzt gerade hier schnell
perfekt,
nachgelesen.
Perfekt für sowas. Also Akkorde sind D-Moll, B-Dur, G-Moll, C-Dur. Ja. Ja, wir bewegen uns eigentlich immer in den gleichen Akkordfolgen, auch wenn die Akkorde immer mal ein bisschen hoch runter transponiert werden, haben wir jetzt hier fast den gleichen Vorrat an Tönen wie bei deiner Mutter in einer anderen Tonart.
Hast du sonst noch was zu sagen zu dem Track?
Wird jetzt nicht mein Favorite vom Album.
Ja, jetzt kommen wir nämlich zu meinem Least Favorite des Albums, also zu meinem Track, den ich wirklich nicht mochte. Und zwar ist das Ende der Vernunft zusammen mit Karen, wie auch immer. Da bin ich jetzt leider nicht informiert genug. Produziert von Shootdown. Und ja, will man das schon produziert nennen? Das ist halt echt ein Loop, der quasi jeden Takt sich wiederholt. Also da passiert gar nichts in dem Beat gefühlt. Lässt also dem Rapper sehr viel Platz, aber Savas nutzt den halt null aus, sondern rappt auch selber sehr monoton. Und ich mochte den Flow nicht, habe keinen Zugang gefunden. Beat war mir zu eintönig. Und da hat auch der Text dann nichts rausgerissen. Also das war auch so ein Track, der lief bei mir halt echt am einen Ohr raus, beim anderen, also am einem Ohr rein, beim anderen raus. Wurde eigentlich dann nach der ersten Session immer geskippt und nee, den mochte ich nicht.
Ja, das sehe ich jetzt genau anders als du. Für mich ist das ein cooler Savas-Track. Also ich feiere den. Das ist für mich der Savas, den ich immer hören wollte. Finde ich geil so.
Ja, interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen. Was sagst du denn zur Produktion?
Diesen Gesang hinten Finde ich nicht cool. Also wie sie den eingearbeitet haben, feiere ich jetzt nicht so unglaublich. Produktion finde ich gut. Ich mag ja diesen roughen Style, wenn man einfach nur ein Playback hat und drüber rappt. Da ist ein aggressiver Savage, da ist ein sehr monotoner Beat, der aus, ich habe mal geguckt, also ich höre da zwei Akkorde, ganz genau weiß ich es nicht.
Der ändert doch nicht mal was in der Hook.
Fis-Moll, Cis-Moll. Nö, der ändert gar nichts, aber das ist halt auch irgendwie geil. Und das ist der Savage-Flow, den ich gerne habe.
Ja, ja. Es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr klassischer Savage-Track und ich komme halt nicht aus der Zeit, deswegen fühle ich das wahrscheinlich einfach deutlich weniger. Kann ich mir mal so herleiten.
Das ist Savage für mich, finde ich geil. Die Hook hinten von Karen, ja, haben sie nicht so mega gut gemacht, finde ich. Aber hätten sie sich auch schenken können, für mich hätte Savage da auch 3 Minuten nur durchspitten können.
Ja, also du fandst es geil, ich fand's.
Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht den überkrassen Supertrack, so aber. Ey, das ist genau das, was ich damals gepumpt hätte, 2005, 2003 oder sowas. Das hätte ich gefeiert.
Ja, er hat halt so viele Szenen, die mich rausreißen. Weißt du, er hat dann so ein, glaub es mir, Rap entstand nicht auf Dachterrassen beim Cuba Libre. Und danach
hat
kommt...
Hat er wahrscheinlich recht, ey.
Ja, da hat er auf jeden Fall recht mit der Line. Aber danach spielt er so ein, dieses Berlin, Berlin. Einen von diesen Berlin, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar. Aus dem, da samplet er das mit rein hinten. Und das passt nicht in den Takt rein, das passt nicht in die Melodie rein und das wirft einfach auch wieder raus aus dem ganzen Ding. Und da sind einfach so viele Entscheidungen getroffen worden, die ich komisch fand. Also es war einfach ein Track, zu dem ich keinen Zugang gefunden habe. Jetzt nichts gegen Leute, die den feiern, so auf gar keinen Fall. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir haben ja hier auch einen sitzen, der ihn gut findet.
Das ist halt der gute, aggressive Savage, der die ganze Zeit einfach nur alle ficken will. So, finde ich gut.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, so das dazu am größten kontragebende Lied als nächstes, Krieg und Frieden, wo ich eigentlich erstmal gar nicht sagen möchte, sondern einfach mal den Vater aus der Runde darüber reden lassen möchte.
Also Krieg und Frieden ist produziert von Bizarre und Joker F. Sagen dir die was?
Bizarre auf jeden Fall. Joker F habe ich schon mal gehört. Bizarre ist aber ja ein ziemlich großer Name.
Bizarre und Joker F, also kurze History, sind ganz große Jungs. Ich glaube, Bizarre war hier, wie einer unserer Bekannten, war auch mal Bass-Gesicht. Das muss so um 2005 gewesen sein. Da war auch Bizarre damals das Gesicht von der neuen Handymarke Bass. Der hat dann Musik produziert oder angefangen damals Musik zu produzieren, hat sich dann mit Joker F zusammengetan. Bizarre und Joker F haben die ersten Sachen für Flair gemacht. Was sie da genau gemacht haben, weiß ich nicht. Kurz danach gibt es so ein bisschen einen Streit zwischen Flair und Bizarre und Joker F, weil Bizarre und Joker F plötzlich ins Bushido-Team wechseln und seitdem eigentlich fast alle Hits für Bushido mitgemacht haben, seit sie da im Team sind. Ich weiß nicht genau, wann das anfing. Aber seitdem machen sie das. Produziert ist das also von Bizarre und Joker F. Mitgeschrieben, und das finde ich sehr interessant, ist es von Nico Santos. Nico Santos sagt dem einen oder was, hatte gerade einen Hit mit Rooftop, ist so ein richtiger Popsänger.
Ist auch selber auf dem Album noch vertreten.
Kommt später auch noch, hat hier mitgeschrieben. Die Akkorde sind richtig geil Profi gemacht, weil es ist wirklich auch in der Tonart A-Moll, F-Dur, G-Dur, G-Dur. Das hatten wir eben schon mal, als ich das übersetzt habe bei, wo habe ich das denn eben gesagt? Ganz ähnlich war es bei Deiner Mutter. Da war ein Akkord mehr drin. Die beiden Profis, nämlich also Bizarre und Joker F, sind noch cooler als Explosive und Abbas und machen es richtig Pop. Also A-Moll, F-Dur, G-Dur, G-Dur ist das Elixier der Pop-Harmonien der letzten 15 Jahre, würde ich sagen. Also das finde ich total lustig, dass für mich die beiden größten Hitwriter auf dem Album, die wahrscheinlich die meisten Gold- und Platinplatten bei sich im Keller gestapelt haben, auch die wirklich klassischste Abfolge von Akkorden nehmen. Singen tut der Sänger von SPD.
SDP.
SDP.
Vincent Stein.
Vincent Stein müsste Bizarre sein.
Nee, Vincent Stein singt das.
Ja, dann singt das ja auch noch Vincent Stein, der Producer von Bizarre. Ich glaube, da ist auch noch ein anderer Sänger bei...
Nee, Vincent Stein ist der von SDP.
Der singt immer, ja?
Der singt die Hook.
Weil es sind ja zwei Typen.
Ja, SDP sind zwei, aber einer von den beiden ist Vincent Stein.
Der singt ja auch die Hook, ist die Frage.
Ja, der singt die Hook. Das ist ja das, wo er dabei ist. Oder nicht?
Weiß ich nicht. Wenn es zwei sind, verwirrt? Kann nur einer
okay,
von den beiden singen.
Ich bin vielleicht auch verwirrt.
Ich glaube, Vincent Stein ist nicht der Sänger, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, Vincent Stein ist der Producer und der andere ist der Sänger. Aber dafür habe ich zu wenig Ahnung von... SDP.
Ja, ich bin auch nicht so tief in der SDP drin. Das wird mir jetzt eine
Leiche
Person
im Keller
aus dem,
fand ich ganz geil von den beiden.
Ja, ja. Das wird mir jetzt eine Person aus dem Discord-Server hart um die Ohren hauen. Ja, es sind ja bestehend aus Vincent Stein und
immer wenn du was
Dark
nicht weißt,
Alexis
schneiß ich es ja raus.
Koppeln. Ja, er singt die Hook. Singt die Hook. Ist Vincent Stein bizarr oder was?
Vincent Stein ist bizarr.
Ja, also ist der sowohl, also ist ja genau.
Er hat es geschrieben, produziert, gesungen. Das ist sowieso also ein unglaubliches Multitalent. Also eine Berliner Hitmaschine, der Typ.
Absolut.
Und hat auch hier wieder ein Ding gemacht, was ja direkt einfach mal radiotauglich für mich klingt.
Naja, vor ein paar Jahren hat er sich noch Adel Tawil dazu geholt, für, um die Radio-Hook zu singen, und jetzt singt er sie selber. Absolut. Aber auch inhaltlich finde ich den Song sehr, sehr interessant. Und zwar, weil Savage mal gefragt wurde, ich glaube in so einer Instagram-Fragerunde, was denn für ihn so der wichtigste Song war, den er in seiner Karriere geschrieben hat. Und er, ohne groß zu zögern, sofort Krieg und Frieden gesagt hat. Also das ist für ihn das wichtigste Stück Musik, was er gemacht hat, weil er mit dem Song quasi revealed hat, dass er einen Sohn hat. Das war vorher nicht so richtig bekannt. Das hat er versucht, sehr, sehr doll unterm Tisch zu halten für 4,5 Jahre. Der ist jetzt 4,5 Jahre alt. Und mit dem Song hat er es quasi jetzt so öffentlich gemacht. Und das ist halt so das, was er seinem Sohn mitgeben will, das ist sein Stück für seinen Sohn quasi, so ein Brief von Vater zu Sohn, und ist ihm deswegen halt unglaublich wichtig. Und deswegen würde mich gerade auch deine Meinung als selber Familienvater mal interessieren. Hast du das gefühlt oder fandst du das nicht so?
Das habe ich jetzt nicht gewusst vorher, diese Information. Aber ja, also das ist auf jeden Fall was glaube ich, alle, die Eltern werden, irgendwie fühlen, dass man so eine neue Dimension hat, was jetzt eigentlich wichtig ist. Ich habe jetzt die Lyrics nicht so analysiert wie du. Ich kann jetzt nicht auf die Lyrics so stark eingehen. Aber es ist natürlich schon, wenn man ein Vater wird oder wenn man plötzlich ein Elternteil ist, dass man schon sehr oft die Frage hat, ist das jetzt noch wichtig? Muss ich mich jetzt streiten? Ist das richtig? Weil plötzlich guckt einen so ein kleines Kind an, was ja eigentlich nur Frieden hat, ne? Also es strahlt eigentlich nur Frieden aus. So ein kleines Kind will nicht streiten, will keinen Streit haben, will keinen Krieg haben. Und man ist in dieser Situation doch immer ganz schnell dass man sagt, so eigentlich ist es das alles nicht wert, was ich habe. Dieser ganze Beef, der ganze Streit ist völlig nebensächlich, völlig egal, wenn ich mein Kind in den Armen halte, so. Weil, warum soll ich mich mit irgendwem streiten? Es geht eigentlich nur darum, diesen kleinen Menschen jetzt gesund und groß zu ziehen. Gesund zu halten und groß zu ziehen. Also insofern kann ich das schon fühlen, dass da tritt so ein neues Level von, eigentlich ist alles egal, was ich bisher gemacht habe. Jetzt geht es nur noch darum, diesen neuen Menschen gut in die Welt zu bringen oder gut die ersten Jahre in der Welt zu begleiten. Insofern mit diesem Background, was ich gar nicht wusste vorher, sehr berührend.
Ich mochte den Song tatsächlich relativ gerne. Ich habe den irgendwie, ja, es ist halt super poppig. Das ist halt so ein Ding, wo man sich super reinfühlen kann. Direkt aber auch vom Text her, ich meine, ich kann jetzt vielleicht da nicht so relaten mit, weil ich ja selber noch keine Familie habe. Aber irgendwie, man merkt, dass ihm das wichtig war. Und man merkt, dass er da sehr viel Zeit reingesteckt hat. Und auch einfach wirklich schöne, so schöne Bilder aufmacht, die man sich halt tatsächlich so schwierig vorstellen kann, wenn man Savage so aus seiner Rap-Persona kennt. Aus den Interviews weiß man ja, dass er eigentlich auch ein sehr gesettelter Mensch ist, verheiratet, inzwischen Familienvater, wie gesagt. Und wenn er dann so Sachen sagt wie, du hörst dir meine Tracks an, gibst Konzerte auf dem Teppich, rappst schon mit dem Arm erhoben und mit Maske von Batman, wo man einfach merkt, so wie er sich selber in seinem Sohn auch wiederfindet so ein bisschen und selber so froh ist, dass der Sohn die eigene Rap-Persona auch irgendwie annimmt. Und das ist halt einfach irgendwie ein sehr, sehr berührender Song. Und der bricht komplett mit dem Album gefühlt für mich.
Ja, bricht auch eigentlich so mit der Savage-Diskografie auch so ein bisschen. Das ist so das Persönlichste, was man hat. Also in den Interviews sieht man das ja auch immer, wenn der mal so von sich erzählt. Ich glaube, der lebt auf einem Bauernhof oder zumindest außerhalb oder sowas. Ich weiß nicht, ob es ein Bauernhof ist, aber der ist rausgezogen aus der großen Stadt und sowas. Ich glaube, das ist ein sehr ruhiger Familienmensch auch so, der dieses ganze Battle-Ding oder sowas ist cool, aber irgendwie ist das auch so eine Attitüde, die der wahrscheinlich noch als ganz junger Mann mitgebracht hat. Und das spiegelt auch wirklich nur einen Teil dieser Persönlichkeit wieder, denke ich.
Ja, das Video dazu wird auch demnächst released, da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt drauf. Hat er auch schon mal in einem Interview überzählt, wurde von einem Dokumentarfilmer gedreht. Und da haben sie 3 Tage lang eine afghanische Familie verfolgt und daraus ein Musikvideo gemacht.
Ja gut, in so einem Kontext wird es natürlich wirklich traurig bis dramatisch.
Ja, ne? Genau, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Projekt wird, weil dieser Song ja eigentlich sehr lebensbejahend ist. Und dann mit dem Kontext sehr, sehr spannend, wie dieses Video wird.
Ja, klar, das ist so lange lebensbejahend, bis du Leute siehst, die ihr Kind nicht so aufziehen können in dieser Ruhe mit Batman-Maske auf dem Teppich.
Ja, aber auch da hast du es ja auch wieder dieses, du hast den Krieg auf der einen Seite, aber dann hast du ja auch wieder dieses Kind, was einen da auch wieder ein bisschen vielleicht runterholen kann von diesem schlechten Gefühl, was einen dann wieder aufheitert. Weil dieses Kind, so ein Kind ist ja im Grunde genommen, wenn man so von außen sieht, eigentlich, da muss schon sehr viel passieren, bis es nicht mehr der pure Optimismus ist. Mhm. Und dass einen das einfach manchmal vielleicht ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut zusammenpasst in dem Video. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie gesagt.
Also da, diese Zeilen, da draußen tobt der Krieg, bei dem es immer nur Verlierer gibt, ist schon sehr traurig. Jetzt gerade im Kontext, was hattest du gesagt, welcher Dokumentarfilmer macht das?
Ein Dokumentarfilmer, der Savage gefallen hat, weil er einen Dokumentarfilm über die MMA gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber
über welches Land oder wo, welche Dokumentation kommt jetzt?
Es kommt ja keine Dokumentation, es ist ein Musikvideo. Es ist ein Dokumentarfilmer, den er das Video gegeben hat. Ja, über eine afghanische Familie. Über
eine afghanische Familie. Da draußen tobt der Krieg, bei dem es immer nur Verlierer gibt. Wow, das ist schon heftig. Also gerade wenn man jetzt sich vorstellt oder ein Kind hat und sich jetzt vorstellt, also diese ganz grausamen Sachen, die momentan laufen, wo wir Deutschen ja, also wir wollen ja nicht politisch werden in diesem Podcast, aber sehr, sehr wenig hingucken. Also wer sich vorstellt, sein kleines Kind mit auf ein Schlauchboot aufs Mittelmeer zu nehmen, also da kommen mir als Vater direkt die Tränen, wenn ich nur mir das vorstellen muss, wenn ein Vater sowas tun muss.
Naja, aber da stehen ja dann auch wieder die Zeilen, doch du zeigst mir das Paradies, denn seitdem du da bist, weiß ich, was Frieden ist, weil du mir Frieden gibst, was ja auch wieder diese positive Sache ist, wenn man es dann geschafft hat und das Kind wohlauf da ist und mit anderen Kindern spielt, dass wenn du dann halt dir denkst, so, das war es vielleicht auch wert.
Wenn du und das Kind das überlebt hast, dann kann sich das auch alles wieder im Positiven drehen und ein Kinderlächeln kann auch in den schlimmsten Situationen sein. Aber ist schon, also in dem Kontext, also ich bin gespannt, wie das Video wird, aber wenn man sich das bei so einer afghanischen Familie, Afghanistan, ein Land, was seit Jahrzehnten vom Krieg zerfressen ist, ist schon hart. Da werden die Kinder trotzdem lachen und Spaß haben, so, und das ist trotzdem, trotz allem Leid und Schrecken dort wahrscheinlich wunderschön zu sehen. Aber auch da, wir hatten heute schon einmal Gänsehaut im Podcast, auch da, wenn man darüber nachdenkt, ist es schon wirklich einfach nur Gänsehaut.
Absolut, ich glaube aber, der Song könnte dem gerecht werden. Ja. Wir werden es sehen. Allerdings wird dieser Song irgendwie platziert zwischen Ende der Vernunft und dann kommt Essa ist zurück. Also so ein bisschen dieses, erst wird er wirklich ganz wild und teilt aus und dann kommt er in Krieg und Frieden. Ja, du gibst mir Kriegen und jetzt, ja, Essa ist zurück. Essa bringt jetzt wieder alle um und schießt gegen alles.
Was soll er auch machen, ne?
Das wollen die Leute ja hören von ihm.
Ja, aber ich glaube, damit hat er schon so einen Riesenstep mal rausgemacht mit Krieg und Frieden. In alle Richtungen. Mit einer absoluten Popgruppe kollaborieren, was er früher allen vorgeworfen hat. Wir hatten LOVI schon thematisiert und sowas, ne? Da macht er jetzt selber mit zwei, naja, ich weiß nicht, was SDP genau sind, aber ich hätte sie jetzt mehr in den Schlagerbereich, in den deutschen Schlager.
Ja, ich würde sagen, das ist so ein Crossover-Ding natürlich. Pop-Schlager mit Rap-Elementen und ja.
Die beiden Jungs sind kredibil as fuck, die beiden, weil sie Bushido und Co. gemacht haben. Die haben auch am Shindy-Album super viel gemacht. Die machen alles, was da aus
dieser Ecke kommt. Ja, aber ihre eigenen Sachen sind halt
Popschlager.
Ja, es ist auch schwierig so einzuordnen, weil es halt auch zum Teil witzig ist, zum Teil sehr, sehr ernst und traurig also, und so weiter.
Wenn Peter Wackel deine Songs covert, dann bist du nicht unbedingt nur kredibil.
Nee, wollte ich auch gar nicht sagen. Aber sie haben auf jeden Fall Songs, die sehr, sehr cool sind. Sie haben Songs, die ich nicht so mag. Keine Ahnung, zu SDP habe ich keine richtig durchgehende Meinung, weil es halt wirklich hart auf den Song ankommt. Aber die haben schon ganz lustige Ideen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo sie sich dann so ein bisschen austoben. Auch.
Hitmaker.
Absolut. Ja, gehen wir aber mal weiter zu Essa ist zurück. Produziert von Tengo Beats und Kool Savas. Wo er auch gesagt hat, dass er den Song so ein bisschen als Live-Song konzipiert hat, weil er hat das Sample bekommen wohl, hat sich dann in sein Zimmer gesetzt, das Sample komplett laut angemacht und die Drums dazu eingespielt und meinte, dass das muss live knallen. Hat er wahrscheinlich auch hinbekommen. Ist jetzt nicht zu 100% mein Song wieder. Aber finde ich wieder ganz cool, auch so ein paar lustige Lines, so Hirnweich, Vic Medi Night in der Sprite, nein. Eigentlich auch eine schöne Line. Ja, sippst du nicht immer deinen Vic Medi Night?
Ja, doch, klar, mit Sprite, Mann.
Ja, sicher. Hatten wir ja auch schon mal Linien, die Sprite, nicht in diesem Podcast, aber im Studio. Genau, das ist schon ganz cool gemacht.
für mich wieder so ein richtiger Savage Battle Track. Da genau. kann ich mich zurücklehnen und sagen, geil, das feiere ich. Das ist der Flow, den ich von Savage hören möchte. Finde ja. ich geil.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist das vielleicht sogar sein Sohn, der das SAS zurücksagt?
Könnte sein.
Das klingt nach einer Kinderstimme, finde ich.
Ist eine Kinderstimme, würde ich
ja.
auch sagen.
Es kann ja gut sein, dass das sein Sohn eingerappt hat. Dann hat er auch noch einen kleinen Part auf dem Album bekommen.
Akkordtechnisch ist es recht wenig los. Für mich ist das nur in Cis-Moll wieder wie den einen Beat, den wir schon hatten, wie der Beat von KKS. Auch hier ist wieder nur eine Flöte. Diesmal ist er in Cis-Moll, bei KKS war das Ganze auf Fis-Moll. Diesmal in Cis-Moll schön tief, da sitzt die 808 richtig schön tief und knallt. Tengu Beats hatte mir was gesagt, ich glaube, der macht auch recht viel Sachen. Dann fiel mir aber auf, der hat früher was mit Snow Goons zusammen gemacht. Sagen dir Snow Goons etwas?
Nope.
Snow Goons ist ein Produzentenkollektiv, denke ich, die schon vor ein paar Jahren, als Rap jetzt noch so ein bisschen seine Sinnkrise hatte, damals mit super vielen Ami-Rappern, Sean Price und diese Jungs, also die haben mit den, wie sage ich es jetzt, wenn ich böse sage, mit den Real Keeper Rappern, mit den Brooklyn Rappern und sowas, die richtigen Rap gemacht haben, haben Snow Goons damals sehr viele internationale Collabos gemacht. Sehr, sehr coole Sachen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, checkt mal die alten Snow Goons Sachen ab.
Er hat auch viel für Massiv produziert in Deutschland. Er selber, also habe ich jetzt gerade auf der Genius-Seite gesehen. Genau, aber sonst sagt der Name mir jetzt nichts. Ja, fand ich auch einen ganz, ganz coolen Track. Den habe ich dann doch noch deutlich guter, besser gefunden als den Ende der Vernunft-Track. Ja, genau, ist ein Battle-Track, geht nach vorne, haut, teilt wieder gut aus gegen die Szene und kann man so machen.
Esser kämpft wieder gegen den unsichtbaren Wack-MC und vernichtet ihn.
Genau, über das lyrische Du.
Ja, ne? Also er zerstört auf jeden Fall, man weiß nicht wen, aber er zerstört es.
Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Track, der mit einer relativ ähnlichen Attitüde direkt weitergeht. Produziert, also das ist Wasserreichen, produziert von Sino Beats, Tengu Beats und Kool Savas. Ja, ist, würde ich sagen, quasi das gleiche, nochmal in Blau. Nur, dass diesmal die Hook deutlich schlechter ist, wie ich finde.
Boah, ich kann es nicht haben, wenn er so singt. Also,
ja, die Hook ist nicht nur das, nicht nur, dass er das immer singt. Er singt es immer gleich und wiederholt es einfach 100 Mal. Und gerade am Ende singt er die Hook gefühlt 20 Mal hintereinander weg. Und das ist wirklich, keine Ahnung, die skippe ich halt wirklich jedes Mal. Die macht mir den Song richtig kaputt, diese Hook.
Wie findest du den zweiten Verse, wo er da so...
Den Double Time?
Ja, ich würde fast sagen Vierfach Time irgendwie probiert. Also es klingt übelst schnell.
Also ich muss sagen, ich habe das mit meinen Studio-Kopfhörern mir angehört. Und selbst da fiel es mir schwer, alles zu verstehen. Und egal wie schnell das ist, das Wichtigste bei so einem Double, Quattro, Triple Time, wie auch immer... ist ja, dass man alles versteht. Und deswegen fand ich den nicht so geil, muss ich ehrlich sagen, jetzt leider. Weil, ja, das ist ja das, was einen Eminem dann ausmacht, dass er im Triple Time noch jedes Wort so formuliert, dass man es verstehen kann. Was Savage hier nicht so richtig hinkriegt, was natürlich an seinem Stimmansatz liegt auch. Aber vielleicht hat er es dann einfach nicht so schnell machen dürfen.
Ja, lustig, ich glaube, er hat sich nichts dabei gedacht, aber es gibt doch diesen legendären Satz von Jack Orson auf dem NLP-Album von MOR damals. Nicht mal als Kellner könnt ihr uns das Wasser reichen. Das war von dem Song Geysir, glaube ich. Das war so der übertriebene Hitsong. Also ich erinnere mich noch an diverse Urlaube irgendwo in Holland oder sowas, wo dann der Ghetto-Blaster Geysir gepumpt hat. Und da war damals die schöne Zeile, nicht mal als Kellner könnt ihr uns das Wasser reichen. Hm. Wahrscheinlich hat er nicht darüber nachgedacht, aber ich habe mich direkt daran erinnert gefühlt.
Kann wenn man so eine lange Historie hat, dann passiert sowas schon mal.
Ja, ich gehe mal davon aus, der weiß alles, was er geschrieben hat wahrscheinlich. Muss ich diesmal wirklich so klar sagen, nicht mein Track.
Ja, aber hast du eine Ahnung, wer dieses, sag mal, wie talkst du eigentlich mit mir, du Wichsfresse, gesagt hat?
Nee.
Talkst du eigentlich mit mir, du kleine Wichsfresse?
Nee, weiß
ich. Das ist Jerry B. Anderson, relativ bekannt worden durch eine... Ich glaube, das war eine Tatort-Parodie, die er gemacht hat, die sehr, sehr lustig ist.
Never heard of her.
Ja, musst du dir eigentlich mal angucken. Ich glaube, das gefällt dir richtig gut. Ja, ich habe mit dieser Frau in diesem Raum rumgebimst. Und deswegen habe ich diesen Pokal verdient. Fand ich sehr lustig, hat eine ganz eigene Internetsprache geprägt und hat viel mit im VBT mit Purse Deasy zusammen gemacht. Tatsächlich.
Okay.
Deswegen, das fand ich nochmal ganz interessant. Ich finde allerdings, dass der überhaupt nicht in diesen Track reinpasst, weil er sowohl von der Geschwindigkeit als auch von seiner Stimmfarbe überhaupt nicht auf diesen Beat passt und das dann so einzuspielen, weiß ich nicht, ob das der Track gebraucht hätte. ja, Wasser reichen hat uns jetzt auch nicht so angesprochen. Jetzt kommt ein Track, wo mich deine Meinung auch sehr interessiert. Es auf der Brust. Feat Nico Santos und Sido, auch produziert von Rest in Peace DJ Smooth.
Ja, Sido Savage ist eine coole Nummer. Dann
Sido
auch noch,
Savage, Nico Santos, man weiß, was dabei rauskommt.
Ist irgendwie schon eine riesen Namenansammlung. Ja, grundsätzlich, die drei können es ja alle. So, Baby, tut mir leid, ich komme heute nicht nach Haus. Ja.
Weißt du, an was mich das erinnert hat?
Nein.
Tim Bensko. Muss nur noch kurz die Welt retten.
Ja,
das ist eine sehr, sehr ähnliche Attitüde und die referenzieren ja quasi auch schon drauf. Doch, ich muss eben kurz die Welt retten. Das ist einfach eine Rap-Version von Tim Benskos. Muss nur noch kurz die Welt retten.
Ist das ein Liebe, verkappter Liebestrack? Was ist das?
Ja, ich hab's auch nicht so ganz. Also ich hab den Song nicht so richtig gefühlt. Ich kann dir aber die Background-Story dazu erzählen. Und zwar hatten die den Song eigentlich schon zu Royal Bunker Zeiten fertig gemacht. Also nicht als das Label noch existierte, sondern als sie das Collabo-Album von Sido und Savage gemacht haben, Royal Bunker. Was ich auch schon nicht so geil fand, muss ich ehrlich sagen. Aber da ist ja auch die Meinung in der Szene sehr geteilt gewesen. Und dieser Song war ursprünglich geplant, aber hat dann irgendwie für die nicht so richtig in den Sound reingepasst. Und dann haben sie quasi den Nachfolger zu dem Song auf das Album gepackt. Und zwar ist das Haie. Das ist ja auch der Song, der am Ende das Cover des Albums quasi angesetzt hat. Und ja, den fand ich jetzt auch nicht so geil. Er hat aber gesagt, dass sein Sohn den sehr gut findet, den Track Haie. Deswegen ist das ja auch ganz schön für ihn. Ja, er ist auf der Brust, quasi wie Tim Bensko. Willst du was zum Beat sagen?
Ja, ich will zum Beat, also super gut gemacht, guter Song, gut produziert. Du hast gerade gesagt, von DJ Smooth gemacht. Da taucht noch Damon Davis, aka Florian Renner, auf. Damon Davis ist irgendein Rapper auch aus Berlin. Ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat. Vielleicht hat er mitproduziert, den habe ich nur gesehen. Akkorde sind, diesmal sind wir wieder in A-Moll. Das macht es immer wunderschön einfach, wenn ihr das zu Hause am Klavier mal nachspielen wollt. Das ist A-Moll, F-Dur, D-Moll, E-Moll. Wir hatten eben im ersten Song, den DJ Smooth produziert hat, hatten wir, um das Ganze nochmal zu übersetzen, hatten wir das Ganze ein wenig anders, sehe ich jetzt gerade, wenn ich zu hoch scrolle. Nein, ist nicht das gleiche wie der erste Song, obwohl man schon so ein bisschen sieht, wie DJ Smooth arbeitet. Ich sag mal, es sind drei Akkorde wieder drin, die er so immer benutzt. Also er nimmt da immer die Moll-Kadenz. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Also, cool gemacht. A-Moll, F-Dur, D-Moll, E-Moll. Ja, der Song hat mich jetzt nicht so gerockt. Hätte man bei den drei großen Namen, hätte ich mir mehr gewünscht. Aber super solide, höchstes Niveau, was sie da abliefern erstmal.
Ja, das ist ja dann irgendwann das Level, wo es ja einfach nur noch Geschmackssache ist. Und das hat uns einfach dann nicht mehr so getroffen. Kein Disrespect an jeden, der diesen Song mag. Das sollte immer dazu gesagt werden.
Jetzt kommen wir aber zum Ding, den ich mir bestimmt ein paar Mal angehört habe, weil ich den wieder gefeiert habe.
Das wird auch jetzt die nächste Single-Auskopplung sein. Da sollte jetzt relativ bald das Video rauskommen. Vielleicht ist es schon draußen, wenn dieser Podcast rauskommt. Batman feat. Jamul. Jamul ja auch ein Typ, dem eine große Zukunft im Deutsch-Rap-Game vorausgesagt wird. Und ja, ich finde, der geht schön ab, ist aggressiv nach vorne und für mich schließt dieser Song das Album ab, da werde ich gleich nochmal dazu kommen. Den fand ich wieder ganz schön, macht das Ding zu und zeigt wieder, dass KKS immer noch Hunger hat und es auch immer noch, zumindest vom Flow her, sehr, sehr gut kann. Obwohl ich die Hook jetzt nicht so geil fand, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie stören würde. Also ist jetzt nicht meine Favorite Hook, aber es ist jetzt auch nicht meine Least Favorite Hook. Das ist so ein Mittelfeld-Ding gewesen. Ich fand nur, dass das immer ein bisschen schade ist, wenn man sich für die Hook ein Feature holt und dann die Hook nicht so outstanding ist, wie man es ich hoffen würde, aber.
Von den Akkorden her ist es wieder genau ein Ton, eine Harmonie, der den ganzen Track macht. Das ist Cis-Moll. Das ist genau wie Essers zurück. Gleiche Ton hat wie Essers zurück. Das Ganze wieder mit einem Flötenriff, mit einer Flötenmelodie, die auch komplett die 3 Minuten dann durchspielt.
Haben wir es gesagt, das ist auch produziert von DJ Smooth?
Ist auch produziert von DJ Smooth. Also die letzten 3 Titel des Albums alle, der nächste dann auch. Finde ich geil. Savage spittet einfach wie früher. Schneller Flow, guter Flow, coole Sache. Also irgendwie ist so ein bisschen auch ein Stilmittel auf diesem Album, dass er diese einfachen, simplen Beats hat, wo wirklich nur eine Harmonie kommt und dann eine Flöte einfach immer nur eine Melodie spielt, die nach 4 Takten geloopt ist und dann 3 Minuten so durchläuft. Dadurch kann man diesem, ja, der ist ja schon ein bisschen stressig auch hin und wieder, der Flow von Savage. Das ist ja super viel Information in kurzer Zeit gepackt. Dadurch, dass die Beats so monoton, so unverändert, so ruhig da drunter bleiben, kann er natürlich sehr viel mehr machen, als wenn sich da ganz viel im Beat dahinter noch tun würde.
Ja, absolut. Ich finde auch, dass der Text sich da nochmal ordentlich einen raushaut. Er steigt schon ein mit: Sie wollen mir den Mund verbieten wie Trubadix, lösch lieber einen Vulkan mit einem Eimer Wasser, ein guter Witz, auf Insta zum Affen machen, die Zoos müssen schließen, dachte ich wäre Humanist, aber wird den Tod sehr begrüßen. Finde ich wieder auch sehr, sehr schön. Vielleicht auch eine Anspielung auf Lass die Affen aus dem Zoo von Haftbefehl, man weiß es nicht. Finde ich ein geiler Einstieg, direkt mal mit einem Asterix-Vergleich, finde ich das sowieso immer sehr, sehr nice. Ja, ist für mich ein sehr, sehr guter Track, gut postiert da am Ende des Albums, weil er einfach am Ende nochmal zeigt, so Savage hat einfach den Anspruch, der King of Rap zu sein. Und ja, das zeigt zumindest dein Rap-Alter Ego sehr, sehr gut auf dem Song. Oder willst du noch was sagen zu Jamul vielleicht? Oder?
Finde ich gut, ist ja da etwas, ja, tritt jetzt auch nicht so in den Vordergrund bei der Nummer, ne? Also macht da eine gute Hook, ich finde das cool. Mich hat dieses Batman so ein bisschen gestört, ich hätte es gerne noch irgendwie harmonischer gehabt, das ist irgendwie so stark verzerrt. Finde ich, so harmonisch sitzt das irgendwie nicht, ja, so
sie
geil.
Sie wollten wahrscheinlich einfach so ein bisschen diese tiefe Batman-Stimme damit reinziehen.
Genau, aber die, ne, hätte ich jetzt gerne gehabt noch, dass sie tonal richtig sitzt. Oder sitzt das für dich tonal gut?
Nee, die fällt total raus.
Man erschreckt sich halt, ja, ein bisschen, absolut, wenn die kommt. Wenn das jetzt noch so richtig schön im richtigen, auf den Akkord, in die Melodie reingepasst hätte ich es, glaube ich, noch deutlich mehr gefeiert.
Ja, aber ich wette, das wollten sie so.
Whatever, mich hat es da ein bisschen rausgehauen an der Stelle.
Ja.
Track fand ich geil, habe ich mir angehört. Als ich dann vom Studio nach Hause gefahren bin, hatte ich den Track, glaube ich, 2-3 Mal auf Repeat gehört, weil ich einfach, wie bei ein paar anderen Tracks, bei Essers zurück und noch 2-3 anderen Tracks, einfach diesen, ist es ein Oldschool-Flow? Kann man schon von Oldschool-Flow reden? Ist das aktuell für dich?
Also sein Flow selber ist, glaube ich, komplett aus der Zeit gefallen, weil er einfach so, das ist ja wirklich sein Flow. Niemand. Es hat niemand diesen Flow. Es hat niemand damals imitiert, diesen Flow.
So ein bisschen Eminem-like.
Und es kann heute, ne, auch niemand diesen Flow imitieren. Deswegen kann der gar nicht Oldschool werden oder
Flow.
So. Weil es ist wirklich, genau, es ist sein Flow. Genau wie bei Eminem, richtig. Ich finde auch, dass Essa und Eminem sehr, sehr gut vergleichbar sind, weil sie sehr ähnliche Karrieren hatten. Seien beide ähnlich lang im Game, beide absolut legendär für ihre Szene und sehr, sehr prägend, aber beide haben sich irgendwann halt auch so ein bisschen auf dem Popfilm verloren und versuchen jetzt halt wieder zurückzukommen. Also das ist schon eine relative Parallele, nur dass Essa und Essa, also doch, Essa hat ja auch so Kontroversen gehabt, so wie Eminem bei Revival hatte er das ja mit Savage so ein bisschen. Da setzt er sich jetzt auch wieder in das Bienennest rein, weil er das Album ja nochmal rausbringt mit Savage zusammen. Naja, würde ich sagen, kommen wir zum Schlusstrack, Gatekeeper. Ist ja ein guter Name für einen letzten Track, finde ich. Und weiß ich nicht. Ich finde halt, das ist so ein Song, der zeigt so ein bisschen, dass Savage so ein bisschen die Sicherheit verloren hat, was für Lines man auf den Track bringen sollte, weil das gibt es ja manchmal, dass so eine einzige Line den gesamten Song killt für mich. Und ich weiß nicht, ob du schon eine Idee hast, welche Line ich meine, aber wenn er relativ früh am Anfang, das gehört noch, glaube ich, zur Hook-Zeile mit dazu, sagt er: Was für Stand in der Szene, jetzt mach la langsam, du Penis.
Ja, ist mir auch.
Also jemanden als Penis zu beleidigen, das ist so, das hat er wahrscheinlich, hat sein Sohn diese Zeile für ihn geschrieben oder so.
Mach mal langsam, du Penis.
Ich weiß nicht, also das ist
kein cooles Schimpfwort.
Überhaupt nicht, das ist das Lameste der Welt. Also, da können wir, keine Ahnung, da könnten wir jetzt noch lange drüber reden. Und das in die Hook oder an den Anfang des Parts zu packen, der am Ende nochmal eingebunden wird, fand ich weird. Und auch wie der Song aufhört, weil der Song ja einfach ausfadet. Ich dachte, da wäre irgendein Fehler in meinem Spotify-Programm, dass der plötzlich leiser wird. Ich hätte einen Timer eingestellt oder irgendwie so. Nein, der Song fadet einfach aus und ist dann zu Ende. Total ungewöhnlich. Habe ich auch schon ewig nie mehr gehört, dass man das gemacht hat.
Fade-out ist wirklich nicht mehr ganz aktuell, ja.
Keine Ahnung, warum man das machen musste. Also das ist wirklich so ein Song, so den kann ich nicht ernst nehmen und der wird bei mir sehr, sehr schnell aus der Playlist rausfliegen.
Hat so ein dirty, dirty Vibe irgendwie.
Ja, ich fand's ja auch ganz okay. So, weißt du auch, wie er da einsteigt mit dieser relativ spontan wirkenden Studioaufnahme, wo er den,
genau, als würde er einfach Flow so ein Mikro im Raum mitlaufen.
Ja,
ne?
Wo er da sitzt und mal seinen Text auf dem Beat ausprobiert, ohne es in der Booth einzurappen und so. Ist ja eine coole Sache, so auch ein Album abzuschließen. So ist auch sehr, sehr real. Sachen mit Studioaufnahmen zu beginnen und zu beenden, gibt's ja immer wieder. Aber diese Line hat mich da so rausgezogen. Es ist unglaublich, was so ein kleines Versatzstück einfach für mich den ganzen Song killen kann.
Ist auch eher so ein halber Song, ist so ein bisschen mehr Skits, ne? Ist so ein Rausschmeißer.
Irgendwie. Ist halt ein Outro.
Genau, ist ein Outro, ja, ja, so kann man sagen. Auch hier wieder Rest in Peace, DJ Smooth. Akkorde hier ganz schnell erklärt, einfach wieder Ass-Moll, darauf ein Riff mit der Flöte und das Ganze ist dann 1 Minute 40 lang.
Genau, und fadet dann einfach weg, hat er auch sich gespart, ein Ende für den Beat
zu bauen. Es scheint ein Trend zu werden, dass Songs jetzt immer kürzer werden. Also früher hat man immer gesagt, 3:30 ist die perfekte oder über 3 Minuten. 3:30
die alte Radioregel.
Ist die alte Radioregel. SDP machen zum Beispiel 2:55, SAS zurück ist 2:50, Batman ist nur noch 2:25, Gatekeeper ist jetzt ein Auto, kann man nicht ganz für voll nehmen, ist jetzt nur noch 1:40 lang. Aber es scheint ein ganz KKS ist 2:40 lang, Deine Mutter ist 3:03, damit noch einer der längeren Tracks vom Album. Universum Hawkins fällt total raus mit 7:50. Gut, da müssen wie viele Leute? 1, 2, 3, 4, 5 Leute.
6 Leute
müssen da drauf passen. Gut, klar, dass es 7:50 wird. Ende der Vernunft hat noch eine alte Länge mit 3:10. S auf der Brust hat noch 3:38. Ist ganz lustig, du sagtest, S auf der Brust ist ein Song, der vor 2 Jahren entstanden ist.
Ja, genau.
Ja, ist lustig. Da haben sie noch auf 3:30 Radiolänge voll produziert. Also da werden sie nicht zu viel gemacht haben. Alle 9 aktuellen Songs sind super gestrafft, super gekürzt. Man macht jetzt scheinbar Musik zwischen 2 Minuten 30 und 3 Minuten ungefähr. Das ist die neue Radiolänge.
Ja, Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer geworden bei den Menschen.
Das ADHS-Syndrom der Bevölkerung wird doch immer stärker.
Ja, allerdings. Ja, da passt ein Savage ja auch ganz gut rein, weil er viel Informationen auf komprimiertem Zeitraum zusammenfasst. Ja, haben wir KKS durch. Was wäre so dein Gesamtfazit jetzt?
Mein Gesamtfazit vom KKS-Album ist, dass ich viele Tracks cool finde, dass ich diese Battle-Attitüde, die er hat, auf einigen Tracks wieder sehr deutlich da ist. Also es ist wieder der Savage in seiner alten Härte, der den unbekannten MC auf der Gegenseite fertig macht und zerstört und die anderen Rapper vierteilt. Also diese Rap-Tracks sind cool, Essa ist zurück, Batman ist cool, KKS ist gut. Da mag ich einfach seinen Flow, wie er macht. Dann hat er so ein paar etwas eigenartige, Ende der Vernunft fand ich ja übrigens auch gut, im Gegensatz zu dir. Hätte er sich von mir aus die weibliche Hook, hätte er sich schenken können. An der Stelle hätte er lieber einen geilen Scratch reingemacht oder sowas. Krieg und Frieden, S auf der Brust, Wasserreichen sind jetzt so Songs, Deine Mutter, mit denen ich Probleme so ein bisschen habe. Finde ich gut, alles super hohes Niveau, über Produktion und sowas müssen wir gar nicht reden. Das ist höchstes Niveau, was in Deutschland zu finden ist. Das ist, ja, ey, Champions League oder zumindest auf jeden Fall höchste Klasse Bundesliga, was die da spielen alle. Es sind ja auch Top-Produzenten, die für diverse Hits in Deutschland immer wieder verantwortlich waren und sind in letzter Zeit. Also ich muss zusammenfassend sagen, ich war positiv überrascht, dass so viele gute Battle-Tracks wieder drauf sind. Also die kann ich mir geben. Diesen aggressiven Savage mag ich sehr gerne. Wenn er anfängt zu singen und zu sehr irgendwie Kopf hoch, du schaffst das, Mentalität da einsetzt, boah, dann habe ich dann nicht so viel Bock drauf. Ansonsten ist es schön, an der einen oder anderen Stelle halt einfach diesen raw, dreckigen Savage wieder zu haben.
Ja, kann ich so beipflichten so ein bisschen. Für mich das Album sehr, sehr zwiegespalten. Man sieht es immer daran, welche Songs ich in meine Deutschrap-Best-Playlist reinpacke und welche nicht. Reingepackt habe ich in diesem Fall jetzt KKS, Deine Mutter, Universum, Hawkins, dann Krieg und Frieden und Batman. Also das ist wahrscheinlich ungefähr die Hälfte des Albums, also so würde ich es auch bewerten. Ist ein
Wir passen ja dann auch zur Hälfte zusammen.
Ja, absolut. Ist ein Werk, was viele Hörer finden wird, was ja auch in seiner Gemeinde gut ankommt. Kann ich auch verstehen. Ist ein gutes, ja, ich würde sagen, ein gut auf 2:19 gepolter Savage einfach, der ja sich so ein bisschen der Zeit angenommen hat, viele Gesangshook drin hat, was ja auch heutzutage im Rap einfach so drin ist. Man rappt eine Hook nicht mehr, man singt eine Hook inzwischen. Macht er auf dem Album, zieht er sich gut mit rein. Ja, ist ein gutes 2:19 Savage-Album, würde ich einfach so zusammenfassend sagen.
Ja. Ja,
da machen wir dann einen Deckel drauf. Das war es dann von unserer jetzigen Folge. Bewertet uns bitte bei iTunes, das hilft weiter, diesen Podcast nach vorne zu pushen. Hört uns bei Spotify, genau, und dann würde ich sagen,
wir sind raus.
Wir sind raus, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, tschüss.